SRF 1.
SRF 1.
Am Freitagvormittag, kurz nach den 10 und vor uns, da liegt eine hochspannende Stunde Treffpunkt. Wir erfahren nämlich einiges über die sogenannten Unterwasserkabel, die tausende Kilometer langen Glasfaserkabel, die der weltweite Austausch von Daten ermöglichen von Kontinent zu Kontinent. Unser Gast diese Stunde, der SRF Digitalredakteur Guido Berger. In welchem Fall gehen eigentlich die Daten von mir durch so ein Kabel?
Wenn das Daten sind, die effektiv auch noch auf einem anderen Kontinent liegen, also Sachen, die irgendwo in einem Rechenzentrum stehen, wo zu Europa steht, dann gehen sie durch Kabel, die unter Boden sind, an Land. Aber wenn es etwas ist von Amerika oder von Asien oder so, dann geht es durch so ein Kabel durch.
Ein Kabel, das notabene so dick ist wie ein Daumen rum. Wie das genau aussieht im Detail, das fragen wir den Guido Berger jetzt ganz als erstes. Willkommen zum Treffpunkt. Am Mikrofon der Stefan Segenthaler. Und das ist Musik aus den 70er. Smokey, Needles and Pins.
More or less,
And it makes me feel quite small that you're the one I love the most of all. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die.
Katie Melua, 9 Million Bicycles, gehört am Freitagvormittag auf SRF 1, 10 ab 10 Uhr. Das Internet, hochkomplex. Wir wissen, wie Daten auf einen Computer kommen, wir wissen, wie man ein E-Mail verschickt, aber wissen wir, wo genau die Daten durchgehen? Der SRF-Digitalredakteur Guido Berger war in Japan, am Ende vom längsten Unterwasserkabel der Welt, 39'000 Kilometer lang, zwischen westlichen Europa und Südostasien. Guido Berger, du hast das Kabel gesehen, wo die Daten durchgehen, und da denken wir schon, das muss ja ein Riesenrohr sein.
Weil es so wichtig ist, oder? Nein, ist es eben nicht. Es ist wirklich eigentlich einfach ganz, ganz dünn, so wie ein Daumen. Und das meiste davon ist eigentlich Kunststoff. Das ist aussen so weisser Plastik gegen Salzwasser und wo isoliert. Und dann hat es innen drin so 2 Kupferringe, wo Stromversorgung drüber läuft. Weil das Kabel so lang ist, muss man das Signal immer wieder ein bisschen verstärken. Und die Verstärker, die brauchen Strom. Und das, was dann effektiv das Internet drauf ist, das sind dann nur noch so ein paar andere Glasfasern. Und das ist so dünn wie ein Faden, wo man einen Knopf annäht damit. Und dort ist eigentlich das Internet drin.
Also
das ist
wirklich ganz dünn. Kann sich jeder so 2, 3, 4 Haare nehmen und das wären dann so Glasfasern. Genau. Und das reicht für den ganzen Datenaustausch zwischen Kontinenten.
Das ist natürlich nicht das einzige Kabel, das, was ich jetzt angeschaut habe. Es gibt nicht ganz 300 von denen rund um die Welt. Es hat sehr viel durch den Atlantik durch, es hat sehr viel durch den Pazifik und eben so die Europa-Asien-Verbindung. Dort hat es auch ein paar. Und so ein bisschen in den weniger entwickelten Regionen, so um Afrika herum zum Beispiel, hat es sehr, sehr wenig. Aber es sind alle Kontinente angeschlossen. Es ist eigentlich nur die Antarktis, die kein Kabel hat.
Weil es dort auch niemand hat, der Internet braucht.
Dort hat es Forscher und so, die Internet brauchen, aber die machen das dann über Satelliten. Die sind reich genug, um das über die teure Satellitenverbindung zu machen.
Zurück zu dem Ort auf Japan, wo du warst, eben zu dem Ende von dem längsten Unterwasserkabel von der Welt. Das heisst CMV3, das Kabel. Ist 39'000 Kilometer lang, hast du schon kurz gesagt. Wodurch geht das genau?
Das fängt an in Deutschland und geht dann so durch den Ärmelkanal und durch den Atlantik rund um Europa herum und dann durchs Mittelmeer, dann durch den Suezkanal, das Rote Meer, dann durch den Indischen Ozean. Und übrigens tut dann immer, es landet immer wieder an. Das hat dann immer wieder so einen kleinen Abzweiger, der dann an Land geht und all die Länder zwischen denen anschliesst. Und dann geht es so um Malaysia herum und dort hat es eigentlich einen grossen Abzweiger. Der eine Abzweiger nach rechts oben auf Australien und der andere auf China und die Philippinen sind angeschlossen und dann am Schluss eben die Insel Okinawa, die zu Japan gehört. Und darum ist es so lang, wie es so ein grosses Y ist und weil Australien auch noch dran ist.
Und das Kabel, das liegt einfach so am Boden, das lädt man das Loch ab und dann liegt es da.
Ja, genau. Also das Verlegen ist im Prinzip eigentlich sehr simpel. Man lädt einfach ganz viel Kabel auf ein Schiff und fährt übers Meer und lädt es hin und raus. Und so im Indischen Ozean jetzt zum Beispiel, also wenn es tief unten ist und auf der langen Strecke, dort will man halt so wenig Material wie möglich müssen verlegen und darum ist es dort wirklich einfach ganz dünn drin und dann liegt einfach das dünne, dünne weisse Kabel liegt dort am Boden in 3000 Meter Wassertiefe oder so. Und wenn man dann ein bisschen näher ans Ufer ankommt, dort muss man es dann ein bisschen besser schützen. Dort wird es dann so ummantelt mit so Stahldraht und ist aber auch immer noch nicht wahnsinnig dick. Ist dann vielleicht so wie ein Arm. Mhm. So dick ist es. Und ganz nahe am Ufer fängt man es dann auch eingraben. Also man verleiht sie Stahlröhren zum Beispiel oder in so Betonkanäle, um es zu schützen.
Was ist jetzt, wenn so ein Kabel kaputt ist? Oder? Jetzt stellt man sich vor, man hat vielleicht einen Rohrbruch und dann weiss man irgendwo, in diesem Haus muss jetzt das Wasser rauskommen, aber wenn so ein Rohr eben 39'000 Kilometer lang ist, von wo zum Teufel, weiss man, wo der Schaden ist?
Also das Gute ist, dass man einerseits sehr genau, also es ist natürlich beim Abladen, fährt man nicht einfach irgendwo durch und lässt es ab, sondern das wird sehr genau geschaut, welche Route man genau verlegt, weil das Kabel nie auf irgendwie Felsen aufliegen darf oder frei schwebend darf sein oder so. Und das heisst, es wird mit so Sonar und mit Unterwasserroboter wird sehr genaue Route gesetzt, wo das Kabel dann verlegt wird. Das heisst, man hat schon sehr genaue Kartenangaben, wo das Kabel durchgeht. Und dann kann man innerhalb vom Kabel ziemlich genau eigentlich messen, bis wo das Signal kommt. Das heisst, wenn es neu mit zu unterbrochen ist, dann weiss man eigentlich sehr genau, wo man ranfahren muss. Und dann hat es so Reparaturschiffe, die dann dort rausfahren und das rauffischen eigentlich. Mhm. Dann fischt man es rauf und tut so eine Schlaufe für das Kabel ansetzen, am einen Ende fischt das andere Ende auf, setzt das andere Stückchen an und dann lädt man es wieder ab.
Ja, wer hat denn eigentlich bestimmt, wo das die Kabel genau durchgehen? Eins vorweg, sie gehen ziemlich exakt der durch, wo die Schiffs- und Handelsrouten durchgehen. Wieso das ist, also, das gehört gerade als nächstes. Die Musik von Phil Collins aus den 80er Dance Into the Lights.
Train is coming to carry you home. Vertrauen stehlen und nicht für die falschen Lieben, die mir auf die Nerven gehen. Diese Nacht ist nicht für Weiber, die so tun, als ob und dann. Nicht für merklich schlechte Heuchler, die man damals spüren kann. Diese Nacht gehört den Echten, ehrlich Angenehmen, den im Zweifel noch Gerechten, die mich in mir sehen, hinter mir stehen. Psst. Hebt die Gläser, singt mit mir, ein Hoch auf die Besten, die jetzt und hier. Heute ist tausend und eine Nacht, eine so ganz für uns gemacht.
Tausend und eine Nacht da hier im Treffpunkt auf SRF1. Früher mal, das war Brief da oben, dann Meldeläufer, dann hat es so etwas gegeben wie eine Post und irgendwann hat man dann angefangen, wie ein Telegraph Botschaften zu verschicken. Da lachen wir heute irgendwie ein bisschen drüber. Ein Mail auf Japan, ein paar Schuhe bestellen, einen Laden zu Amerika, alles kein Problem, dank der kilometerlangen Internetkabel, die quer durch die Welt mehr gehen. Interessant ist, dass die Kabel den gleichen Weg nehmen wie die früheren Schiffs- und Handelsrouten. Gast im Treffpunkt, SRF Digitalredakteur Guido Berger, wieso das?
Ja, weil es eben trotzdem etwas Physisches ist und weil es so logische Orte gibt, wo das geografisch muss sein. Oder man hat immer so ein bisschen das Gefühl, das Internet ist irgendwie überall und nirgends. Und es ist aber eben neu, nämlich in diesen Kabeln. Das sind so wie die Hauptadern eigentlich. Und die leitet man halt nicht irgendwo durch, sondern dort durch, wo es ein bisschen Sinn macht. Und das sind halt die Orte, wo zum Beispiel auch Handelsrouten durchgehen. Jetzt am Beispiel von Okinawa, wo ich das Kabel bin anschauen. Okinawa liegt gerade so auf dem halben Weg zwischen Taiwan und Japan und hat darum schon immer eigentlich so eine Rolle gehabt von einem Zwischenstopp auf der Handelsroute vom Festlandchina auf Taiwan und dann weiter auf Japan und hat das auch immer so ein bisschen ausgenutzt, die Situation, als wo geschickt gelegen ist an dieser Handelsroute. Das heisst, die Schiffe, die dort durchgefahren sind, die haben eigentlich ja so in Brief- und Päckchenform und so die Information transportiert und jetzt geht das Kabel eigentlich mehr oder weniger am gleichen Ort durch und dort ist jetzt die Information zwar in Lichtimpuls digitalisiert, aber es ist immer noch der gleiche Ort, wo es durchgeht.
Und wenn wir vorhin das Stichwort Okinawa gehört, der SRF-Digitalredakteur Guido Berger ist eben dort hergegangen auf Okinawa, ans Ende vom längsten so Internetkabel der Welt, 39'000 Kilometer lang. Da kommen wir später noch dazu wieder. Wir bleiben noch ein bisschen beim Historischen. Sind eigentlich auf diesen Routen, die du jetzt gerade beschrieben hast, früher auch Telegrafenkabel durchgegangen?
Genau, also Telegrafenkabel, das sind eigentlich so die ersten gewesen, die man durchs Meer durchgezogen hat. Gerade jetzt an dieser Landingstation, wo ich gewesen bin, also wo das Kabel aus dem Wasser rauskommt, die steht seit 1975 dort und jetzt sind damals noch Kupferkabel angekommen, also analoge Kupferkabel für Telefonverbindungen. Und mittlerweile hat man das durch Glasfaser ersetzt und hat dort so ganz allgemein einfach die Dateninformation drauf. Aber das ist wirklich so, die gibt es schon lange eigentlich, die Kupferkabel, und zwar in dem Moment, wo man Gutta Percha gefunden hat, also den Gummibaum, und hat können und gemerkt hat, ah, das isoliert noch gut, dann ist eigentlich ziemlich die nächste Idee ist dann gerade gewesen, lass uns so ein Kupferkabel jetzt eben statt über die Luft, wie man das sonst amigs gemacht hat, also diesen Telegrafenmästen, wo man es nur an Land hat können verziehen, lass uns jetzt zu eins nehmen und mit Gummi ummanteln und durch den Atlantik durchziehen. Also das erste Kabel, das Unterwasserkabel, ist von Großbritannien noch in die USA übergezogen worden mit noch Telegrafensignal drin.
Und wie haben die das denn gemacht? Einfach wirklich genug Kabel mitgenommen, mal rausgefahren und ab?
Genau, ein grosses Schiff, ganz viel Kabel drauf und dann einfach losfahren. Und dann ist es irgendwo auf dem Weg zwischen denen ist es verrissen. Und dann hat es wieder zurück müssen, weil damals hat man die Technologie, das wieder raufzufischen, das hat man noch nicht gehabt. Also da hat man einfach nichts anderes können machen, als wieder zurückfahren und nochmal von vorne anfangen. Also es war eine ziemliche Investition gewesen, auch ein ziemliches Risiko. Und dann haben sie es dann aber beim zweiten Versuch haben sie es dann geschafft, das überzuziehen. Mhm. Und dann hat so, das ist ein riesen Hallo gewesen. Also das ist wirklich auch in den Medien rund um die Welt beachtet worden. Das erste Mal, dass man zwei Kontinente miteinander verbindet. Und die Königin Victoria hat eine Grußbotschaft übergeschickt.
Als erstes gerade.
Genau. Allerdings lang. Das hat dann deutlich weniger funktioniert, als es tönt hat in den Medien. Also die haben den ganzen Tag gebraucht, um die Grußbotschaft zu übermitteln, wo nur ein paar wenige Worte gewesen sind. Einfach wie es gerauscht hat halt auf dem Kabel, wie man ganz langsam hat müssen morsen, statt schnell, wie man das sonst gemacht. Dann haben sie die auf der anderen Seite wieder nicht verstanden und nochmal probiert. Das ist einfach ewig gegangen.
Da kann man vereinfacht sagen, ein SMS in einem Tag verschickt.
Ja, genau.
Ja, das war ein Telegrafenkabel gewesen. Wie ist es denn heute mit dem modernen Glasfaser-Internetkabel? Wie sicher sind die, wenn zum Beispiel ein Geheimdienst Interesse daran hat? Und sind sie nicht auch ein spannendes Ziel für Terroristen? Durchschneiden und der Kontinent ist offline. Antworten von unserem Gast gleich als nächstes hier im Treffpunkt.
To be amazed.
Sommermusik von Matt Bianco, da auf SRF 1, Ronnie's Samba. Wir schauen kurz auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 10.30 Uhr auf der Nord-Süd-Achse von dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassern und Göschenen, 1 Kilometer Stau. Und das hier seit 80er Jahren mit dem Alan Parsons Project «Eye in the Sky».
Before, and I ain't gonna take
39'000 Kilometer lang ist es das längste Unterwasserkabel der Welt. Das ist fast die Distanz von einer kompletten Erdumrundung. Also unglaublich lang. Das Kabel, das heisst CMV3, geht von Norddeutschland an Frankreich vorbei, ab auf Portugal, durchs Mittelmeer, über Alexandria, das Rote Meer, Indische Ozean, bis auf Indonesien, von dort nachher auf Australien und Japan. Guido Berger, SRF Digitalredakteur, du bist ja zu Ende von diesem Kabel ins japanische Okinawa gereist. Hast du das Kabel gesehen, wie es aus dem Meer an Land kommt? Wenn du jetzt mit der Schere das Kabel hättest durchgeschnitten, dann hätte einfach Japan kein Internet mehr gehabt.
Das hätte ich natürlich nicht gemacht. Ich habe zu viel Respekt und Ehrfurcht vor diesem Kabel. Nein, es ist nicht das einzige Kabel, das Japan ans Internet anschliesst, also, sondern es geht eigentlich, also gibt rund um die Welt um etwa 300 von diesen Unterseekabeln, die aktiv sind. Das heisst, da hätte man dann, wenn jetzt das Kabel kaputt gehen würde, dann würde man den Verkehr umleiten über andere Kabel. Es hat viel durch den Pazifik durch.
Also, das ist wie bei den Strassen, wenn irgendwo blockiert ist, dann gehen wir einfach unnötig
genau.
So.
Genau.
Aber da sind wir schon beim Thema, oder? Die Kabel, wir haben es gehört, die sind ziemlich dünn, also so dünn wie ein Daumen, ob schon dort relativ viele Daten durchgehen. Sind die nicht auch ein Ziel für terroristische Anschläge?
Terroristen brauchen die Kabel eben eigentlich auch. Also die haben eigentlich kein Interesse daran, das kaputt zu machen. Ein Terrorist muss sich vor allem um Finanzierung kümmern, das ist das Wichtigste, und Finanztransaktionen gehen über Unterseekabel. Ein Terrorist muss Informationen verbreiten, an die eigenen Leute Propaganda machen. Auch für das braucht man die Kabel. Also jemand, der rational denkt, hat eigentlich kein Interesse daran, die Kabel kaputt zu machen. Und Leute, einfach Spinner oder so, die wissen in der Regel nicht, wo die Kabel sind oder haben irgendwie die Ausrüstung nicht, um jetzt tief runterzutauchen und das Kabel verschneiden. Weil so dünn wie ein Daumen ist es eben tief unter Wasser. Also da braucht man spezialisierte Schiffe oder Unterseeroboter, um überhaupt dort runterzukommen. Und an Land ist es dann ein bisschen besser geschützt.
Also wie ist das bei dem Häuschen in Okinawa, wo du warst, ist das irgendwie bewacht gewesen, oder?
Dort ist es hat so einen Stacheldraht rundum um das Haus. Aber in dieser Landingstation ist niemand mehr. Früher war die besetzt gewesen. Also dort haben die Leute drin gearbeitet. Aber mittlerweile wird das alles von Tokio aus einer Zentrale raus überwacht. Und dort ist eigentlich niemand mehr vor Ort.
Und das ist einfach leer.
Also das Haus steht leer, genau. Und es ist von dem her, jetzt wäre es nicht so schwierig, dort zu Leid zu werken. Aber es hat eben eigentlich niemand, der rational denkt, das Interesse daran. Also die Gefahr kommt da eigentlich gar nicht von Menschen aus, die das mutwillig kaputt machen, sondern unabsichtlich, also Fischer, die so Schleppnetz am Boden entlang ziehen, über die Kabel drüber und die dann verrupfen. Das ist so das Hauptproblem. Dann Anker, also wenn ein Schiff irgendwie in einen Sturm gerät oder so, dann rühren sie den Anker ab und der schürgt dann am Boden entlang und kann auch die Kabel verrupfen, wenn es dumm geht. Also dort, wo das Kabel hat und die Schiffsroute, gerade so um Alexandria herum zum Beispiel oder Mombasa zu Afrika, dort gehen die ganze Zeit Kabel kaputt wegen dem Schiff. Und dann Erdbeben, das ist auch noch so ein Problem. Vor Taiwan zum Beispiel hat es 2006, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mal ein grosses Erdbeben gehabt, wo es, glaube ich, 7 oder 8 Kabel verrissen hat. Und dort ist eigentlich ganz Südostasien tagelang die sehr, sehr schlechte Internetverbindungen gehabt, weil es dort eben so viel Kabel geputzt hat, dass man auch nicht mehr können umleiten.
Also wir haben jetzt gehört, oder, wenn diesen Kabel etwas gefährlich werden kann, dann sind die Natur oder eben die Fischer und die Terroristen nicht, weil die brauchen es ja, aber die Geheimdienste brauchen es vermutlich auch, das Kabel. Was weiss man darüber, über die Daten abzapfen?
Das ist eigentlich etwas, wo man schon länger weiss und wo jetzt aber so mit den Enthüllungen vom Edward Snowden auch wieder ein Thema geworden ist, dass die Geheimdienste dort, weil das halt der grosse Faden ist, weil dort halt alles durchgeht, ist das wie ein logischer Ort zum Ablosen. Das Kabel, das ich jetzt angeschaut habe, das schliesst ja sowohl Australien an, wie auch Großbritannien. Das geht in Goonhilly, heisst das Städtli. Das ist in Cornwall. Dort geht das an Land, zu Großbritannien. Und da geht man im Moment eigentlich davon aus, dass dort der GCHQ, also der britische Geheimdienst, das Kabel abzapft. Und die gehen im Wesentlichen, geht dann ein Geheimdienst in so eine Landingstation rein, also dort, wo das Kabel an Land kommt, und reserviert sich einen Raum, wo dann niemand mehr drin hineinschauen darf. Und dann haben sie dort ihr geheimes Equipment drin, also ein paar Computer und Rechner und Netzwerkgeräte und so, und tun im Wesentlichen eigentlich einfach alles, was über das Kabel kommt, abzweigen und dann auch gerade filtern, weil es so viel ist, dass es zu viel ist. Also der GCHQ zum Beispiel, haben sie gesagt, tun Videomaterial Zentrale und so, tun sie einfach grundsätzlich gerade rausfiltern, weil das zu viel ist von der Datenmenge her und auch schwierig zu analysieren ist. Und das andere wird dann einfach so auch nach Herkunft, Land zum Teil so ein bisschen gefiltert und dann kopiert.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist eigentlich vom Prinzip her, so ein Datenkabel anzuzapfen, ähnlich wie wenn irgendwo eine Wasserleitung anzapfen. Also das,
ja,
ist
genau.
Keine grosse Extra.
Es ist ein bisschen komplizierter so vom Equipment her, aber rein geografisch, oder, ist eigentlich der Ort, wo das zum Meer rauskommt, das ist eigentlich der einfachste Ort, um ganz grosse Datenmengen abzuzwacken.
Was mich ja bisher immer hat gewundert, jetzt im Gespräch und in der Vorbereitung, wieso braucht es denn eigentlich Kabel? Wir haben ja Satelliten, aber nicht genug Geld, sagt der Guido Berger in ein paar Minuten hier im Treffpunkt.
Ich glaube, dass die Welt mich mag, denn sie schenkt mir einen neuen Tag. Alle 24 Stunden, ich denke, es wird Zeit, dass ich mal Danke sag. Ich glaube, ich lass mich jetzt los, den ersten Typ am Rettungsboot, den ersten, der die Bremse zog, bevor er aus der Kurve flog. Hab die Kontrolle verloren, bin gekentert im Sturm und zum ersten Mal schau ich nur nach vorn. Denn wenn es morgen schon zu Ende wär, ein Schritt zu viel im Stadtverkehr, dann lebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. Dann wiegt die Welt nicht ganz so schwer und jeder Atemzug ist so viel wert. Dann lebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. Ich denke, ich hab keinen Plan, doch das fühlt sich so viel besser an. Das Schicksal stellt die Weichen, ich nehm die Unsicherheiten in den Arm. Ich hab den Fallschirm ausgeklingt und hab den Haltegurt durchtrennt. Hab die ausgetretenen Pfade und den Typ im Hamsterrad im Meer versenkt. Hab die Kontrolle verloren, bin gekentert im Sturm und zum ersten Mal schau ich nur nach vorn. Denn wenn es morgen schon zu Ende wär, ein Schritt zu viel im Stadtverkehr, dann lebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. Dann wiegt die Welt nicht ganz so schwer und jeder Atemzug ist so viel wert. Dann lebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. Der Himmel hat ein neues Blau. Ich frage mich, wie lang genau. Werde mich daran erinnern, jeden Tag so wie ein Schimmer auf der Haut. Denn wenn es morgen schon zu Ende wär, ein Schritt zu viel im Stadtverkehr, dann lebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. Dann wiegt die Welt nicht ganz so schwer und jeder Atemzug ist so viel wert. Dann lebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. Denn wenn es morgen schon zu Ende wär, ein Schritt zu viel im Stadtverkehr, dann liebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. You can-
Diana Ross aus dem 85 auf SRF 1 Chain Reaction. Und es ist ja so schon genug schwer, um sich irgendwie vorzustellen. Da schicke ich ein Mail von Australien, Japan, Amerika, daher in die Schweiz, sprich Übersee, und das kommt tatsächlich da in der Heimat an, innerhalb von Millisekunden. Aber dass das Mail dann irgendwie auch noch durch ein Unterwasserkabel geschleust wird, Guido Berger, SRF Digitalredakteur, das ist wirklich irgendwie mehr zu hoch. Warum schickt man das nicht einfach über einen Satellit?
Ich glaube, man hat immer so das Gefühl, Hightech bedeutet Weltraum und darum muss das logischerweise irgendwie über Satelliten gehen. Aber das, einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist einfach schlechter bei einem Satellit. Es ist teuer, die aufzuschiessen, und die haben in der Regel eher eine eingeschränkte Kapazität im Vergleich zu den Kabeln. Die sind günstiger einfach und man kann mehr durchlassen.
Aber ich denke jetzt, zum Bauen ist das Kabel nicht ein bisschen aufwendiger, als wenn man einen Satellit aufschießt.
Also es ist sich auch, vielleicht, das könnte sich ein bisschen ändern, weil es gerade bei den Satelliten auch eine ziemliche Entwicklung passiert im Moment, dass die kleiner werden und auch billiger werden zum Fabrizieren und zum in die Umlaufbahn bringen. Es gibt verschiedene Leute, die in diesem Bereich im Moment arbeiten, oder kann man mit den Satelliten vielleicht auch grossflächig Internet in den Bereich bringen, wo es einfach noch nicht viel Internet hat, so in einem Entwicklungsländer zum Beispiel. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Also so die grossen Leitungen, dort, wo viele Daten durchgehen, das sind Kabel.
Also das heisst eben, in Zukunft gehen unsere Daten durch so kilometerlänge Unterwasserkabelsysteme. Jetzt ist ja so, die Weltbevölkerung wächst ja, die Technologiebedürfnisse nehmen zu. Wie sieht es eigentlich mit der Entwicklung aus von diesen Kabel? Werden die grösser, dicker, schneller?
Schneller werden sie technisch, ja, weil man einfach auf diesen dünnen Glasfasern mehr Kapazität durchbringt. Und das bedeutet aber in der Regel, dass man hinten und vorne von so einem Kabel die Geräte auswechselt und aber das Kabel selber unter Umständen noch das Gleiche bleiben. Und dann gibt's einfach auch neue Routen. Eine sehr interessante Entwicklung ist wegen der Klimaerwärmung und geht ja das Eis in der Arktis zurück. Und das hat man vielleicht auch schon gehört, dass durch das neue Schiffsrouten vielleicht möglich werden, statt dass man unten rum muss, also um Indien rum, durch den Indischen Ozean und durch das Rote Meer und den Suezkanal, dass man oben rum geht, durch die Arktis, wenn es um Europa-Asien-Verbindung geht. Und wenn Handelsschiffe können fahren, dann können auch Kabelschiffe fahren. Also das Kabel legen und das Kabel auch reparieren, ohne dass man gerade den Eisbrecher holen muss. Und da gibt es Projekte, die versuchen, das Kabel zu legen durch die Arktis. Und die Auswirkung ist extrem, das ist einfach viel kürzer das Kabel dann, und das heisst, also die Verbindung von Tokio auf London, das ist im Moment etwa 300 Millisekunden, wo das dauert, bis da etwas übergeflutscht ist, was schon sehr schnell ist, aber mit dem Arktis-Kabel hofft man, dass man das dann so auf 150 oder so Millisekunden kann drücken, und gerade so die grossen Finanzmärkte Tokio und London, für die sind die 150 Millisekunden eine Welt, da kann man ganz, ganz viel Geld verdienen mit dieser Geschwindigkeit.
Aber dass wir das vielleicht ein bisschen verstehen, wenn ich jetzt in Tokio bin und schicke ein Mail auf London. Wie lange geht es, bis das dort ist?
Also das kommt ein bisschen darauf an, wie gross das Mail ist oder wie lange das dann geht zum Übermitteln.
Aber man sagen wir einfach mal so, den Satz, lieber Gruß aus Tokio.
Man redet so von der Latenz. Oder? Die Latenz bedeutet eigentlich der erste Impuls, der rausgeht zu Tokio, bis der erste Impuls angekommen ist zu London. Mhm. Und die Daten kommen dann sozusagen hinher. Und der erste Impuls, die Latenz, das sind etwa so zwischen 200 und 300 Millisekunden. Also 2-3 Zehntelsekunden, und ja, dann fängt es schon an, beladen zu landen.
Ein Wimpernschlag. Er versteckt sich auch ein riesen Business dahinter.
Das ist so, ja, das hat wieder angezogen. Es hat so, der grosse Schub ist bei den Glasfasern ist eigentlich so um die Dotcom-Blase, so um 2000 rum, Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre gewesen. Dann hat es ein bisschen abgenommen, und jetzt ist es aber wieder anziehen, ein Geschäft. Also da werden ungefähr so 2 Milliarden Dollar im Jahr werden investiert in neue Kabel oder ins technisch aufbessern von bestehenden Kabel. Im Moment gibt es viele so Aktivitäten in Ländern, wo die Kabelanschlüsse eben noch nicht so gut sind, wo aber wirtschaftlich viel am Gehen ist. Afrika als Beispiel oder auch um Brasilien herum werden neue Kabel gelegt.
Guido Berger, wir haben diese Stunde im Treffpunkt gehört. Du hast das mit 39'000 Kilometer längsten Unterwasserkabel von der Welt quasi verfolgt. Du bist in der Endstation Okinawa in Japan gewesen. Was hat dich überrascht an dem Ganzen?
Also das, was mich persönlich einfach so fasziniert, ist das Greifbare, oder? Dass das Internet nicht einfach nie ist, sondern dass an dem Ort ist und dass es dort zum Meer rauskommt. Und so in dem Raum stehen, wo dann das Kabel so aus dem Boden rauskommt und dann in die Netzwerkgeräte reingeht, das ist für mich schon sehr so ein ehrfürchtiges Gefühl, habe ich dort gehabt, an dem Ort. Das ist fast ein bisschen wie eine Kathedrale für mich. Oder einfach auch an den Strand runtergehen und auf dem Kabelkanal, auf dem Betonkanal stehen, wo das Kabel unten durchgeht. Dann habe ich natürlich ein Foto gemacht von mir, ein Selfie, und habe das auf Facebook gepostet und kann mir dann eben vorstellen, wie das jetzt direkt unter meinen Füßen so Richtung Europa durchfräset in wenigen Millisekunden. Und so das Verletzliche auch, wie dünn das Kabel ist, wie fein das alles ist und wie das trotzdem eben so die ganze Welt umspannt, das finde ich sehr faszinierend.
Das ist ja unglaublich. Andere gehen pilgern auf Santiago de Compostela, der Guido Berger pilgert
den Kabel
Glaswasserkabel machen. Besten Dank für den wirklich sehr, sehr spannenden Treffpunkt und für den Besuch hier im Studio, Guido Berger.
Merci.
Und im Internet, wir haben es schon kurz gesagt, srf1.ch, sieht man zum Beispiel das Selfie. Man sieht aber auch, wie wahnsinnig dünn das so ein Kabel ist. Wir haben ein wunderbares Dossier zusammengestellt rund um das Thema Unterwasserkabel. Schaut euch es unbedingt an, srf1.ch.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful world.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.